Ich habe noch gar nicht gesagt, wie sehr ich mich übrigens gefreut habe. Ich bin ein uralter Baptist, in einer uralten Baptistengemeinde zu sein. Das erkennt man immer daher. Mich wundert, bei der letzten Mal habe ich eine Kanzel gehabt, die so einbetoniert ist, wo ich dachte, die hält eine Bombe aus. Aber man erkennt es an den schönen großen Taufbecken. Ich bin, glaube ich, in der 7. Generation Baptist. Und ich stehe dazu. Warum? Naja, irgendwie muss man auch Ja sagen zu dem, was Gott mit einem vorhat und wo man reingeboren ist. Und ich stehe auch zu den Werten. Und einer von diesen Werten ist, dass die Bibel und das Wort Gottes ganz hoch ist. Eure Gemeinde gab es schon, als Spurgeon, einer meiner Lieblingsprediger, noch gelebt hat. Ihr habt einen echten Schatz. Und ich habe ein Bibelwort mitgebracht aus dem Alten Testament, 2. Könige, Kapitel 4. Und ich liebe das Alte Testament und ich liebe einzelne kleine Phrasen, weil ich überzeugt bin, dass Paulus recht hat, wenn er sagt, das Alte Testament ist uns überliefert worden und uns zum Zeugnis, uns als Beispiel. Wir sollen an den Beispielen aus dem Alten Testament lernen und Weisheit herausziehen für uns und unser Leben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch das heute Morgen passiert. Lasst uns zusammen lesen, 2. Korinther 4, 1 bis 7. Ein Text mit lauter Bildern und auch ein paar Überraschungen. Und ihr werdet auch sagen, ups, das ist ja fast so eine Story aus Pakistan. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sag mir, was hast du in deinem Haus? Deine Magd hat nichts im Haus als eine Flasche Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Und sie ging hin, schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da stand das Öl. Und sie kam und sagte es dem Mann Gottes an. Und er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Ich würde gerne den Text so Vers für Vers durchgehen und ein paar Schätze für uns heben. Zunächst zu den Umständen und den Rahmen, in dem diese Geschichte stattfindet. Da heißt es: Es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Die Umstände klingen so ein bisschen wie aus meinen Besuchen in Pakistan. Es ist so ähnlich wie dort. Der Ehemann hat Schulden gemacht und kann sie nicht mehr zurückbezahlen. Und seine Kinder müssen dann als Wirtschaftssklaven die Schuld abarbeiten. Ich dachte, welche Parallele zu dem, was wir in Pakistan sehen. Dieselben Umstände wie in unserer biblischen Geschichte. Und auch dieselbe Hoffnungslosigkeit mit dem Blick auf die Zukunft. Hier kommen wir niemals mehr raus. Was soll passieren? Und ich verliere meine Kinder. Denn die Tragik ist heute und auch damals, dass die Kinder ja die Altersversorgung war für die Alten. Deshalb trifft es unsere Witwe aus dem Text auch so hart. Nicht nur sehen zu müssen, dass ihre eigenen Kinder nicht mehr frei sein dürfen, sondern für jemanden arbeiten, sondern auch die Tragik für sich selbst und für ihr eigenes Leben. Ihre Zukunft ist eine Katastrophe. Aber zurück zu dem Text. Die Bibel berichtet uns keinen Namen von dem Mann und auch keine genauen Umstände. Aber wir lesen ja, es gibt ja so eine Parallelschrift über die jüdische Geschichte, die hat Josephus aufgeschrieben. Nicht die Bibel hier, Josephus hier, wir wissen das, keine Frage. Aber Josephus berichtet die gleiche Geschichte und er kennt den Namen. Und er sagt, der Name von diesem Menschen ist Obadja. Das soll der sein. Und ein paar Kapitel vorher in der Bibel lesen wir auch, bei Elia, da wird erwähnt, wie dieser Obadja 100 Gläubige vor den Nachstellungen von dem König, der dort lebte, bewahrt hat. Und auf eigene Kosten sie versteckte und Essen gab und zu trinken versorgte. Und bei Josephus steht nun, dass diese Tat bekannt wurde und dass der Obadja erwischt wurde und anschließend verbannt und daraufhin alles auf einmal so zusammenbrach und er verlor. Aber die Bibel berichtet uns das nicht. Sie berichtet nicht, warum der Mann überschuldet war. Und die Frage ist doch, warum berichtet uns die Bibel das nicht? Meine erste Frage ging doch genau in die Richtung. Warum ist dir das passiert? Wieso ist es so? Wieso bist du in diese Lage gekommen? Du hast eine Not. Es gibt in der Bibel doch einen klaren Hinweis zu eigenverantwortlichem Handeln. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das zieht sich durch die ganze Schrift. Und meine Frage wäre doch, hey, warum? Ich habe neulich mal einen Pkw-Anhänger. Also meine Frau ist ja da, deswegen darf ich das erzählen. Ich habe einen Pkw-Anhänger beladen. Und zwar mit so einem, ihr habt hier wahrscheinlich auch alle Anhänger und es hat so einen normalen Aufsatz. Und ich musste da rein und irgendwie klappte ich die Bordwand nur hoch. Und sie verkeilte sich auch und dachte, oh wie cool, weil abnehmen, die war so relativ schwer. Und ich stand dort und während ich das einlud, auf einmal krachte diese Bordwand runter und mir direkt auf den Kopf. Und zwar mit der harten, da war so ein Stück, das da vorguckte. Und ich blutete ohne Ende. Also bei uns in Hessen würde man sagen, ich blutete wie ein Schwein. Und ich tapatsch und merkte das dann. Und dann lief ich dann relativ schnell hoch und klingelte bei meiner Frau. Und dann kam mein, weil sagte, hier ist was passiert. Und sie kam dann gleich runter. Was war ihre erste Frage? Was hast du gemacht? Wieso ist das? Und sie stellte die Frage nicht wahnsinnig nett, wie ich fand. Ihre Geschichte ist ein bisschen anders, da könnte sie nachher fragen, aber für mich war das so. Und ich sagte, Schatz, ich brauche Hilfe und kein Verhör. Aber so ist das. Wir wollen wissen, warum hast du das gemacht? Als wenn es eine Rolle spielen würde. Aber zum Text. Egal, ob dieser heilige Obadja war oder ob es nicht Obadja war, dieser Mann stand doch auf der richtigen Seite. So wie sie berichtete. Und es gab da keinen Widerspruch von Seiten von Elisa. Er war eine auf der richtigen Seite von Gott. Er war ein Heiliger. Er war einer der richtig war. Er wollte Gott nachfolgen, ein aufrichtiger Gläubiger. Wieso kommt diese Familie dann in diesen Schwierigkeiten? Wieso passieren solche Dinge auch dir und mir? Wieso passieren Unglücke? Warum passieren Dinge, wo wir sagen, hey, wir am Reißbrett würden wir es aber anders machen? Einer der Lieblingsausleger, das wird jetzt richtig alt, von Spurgeon ist ein Mensch, der heißt Matthew Henry, 1780, tolle Bücher, die er geschrieben hat und zu dieser Szene schreibt er, in Schulden zu geraten, zahlungsunfähig zu sein, kann auch das Los derer sein, die den Herrn fürchten und zwar egal aus welchem Grund. Das ist cool, dass diese Wahrheit, Christen sind keine Idioten, wir sind auch nicht eine, die so in Wolkenkuckucksheim, wir quatschen auch nicht Dinge schöner als sie sind. Dinge passieren. Wisst ihr noch, Jesus ist mal gefragt worden mit dem Turm von Siloa. Hey, warum ist das passiert? Und Jesus gibt überhaupt keine Antwort. Warum? Dinge passieren. Den Guten und den Bösen. Warum sagt uns die Bibel hier nicht, warum dieser Mann in diese Notlage steckte? Und warum verhört Elisa nicht die Frau? Ja, und ging den Umständen auf den Grund. Das ist doch, warum nicht? Ich Ich bin der Überzeugung, weil es völlig egal ist. Weil es egal ist. Und das wird meine erste Übertragung heute Morgen sein. Mein erster Punkt aus dem Wort Gottes. Denkt auch an die Geschichte aus Lukas 15, wo Jesus vom verlorenen Sohn erzählte. Davor kommt ein ähnliches Gleichnis, als Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wieso ging das Schaf verloren? Ihr seid hier viel mehr mit Schafen verbunden als wir in Frankfurt. Kein Schaf geht verloren, wenn es alles richtig macht. Schafe gehen verloren, nie ohne eigene Dummheit, ohne Unachtsamkeit, ohne körperliche Langsamkeit, ohne das verträumtes Genießen von irgendeiner Wiese, während alle anderen weiterziehen. Und in der Story von Lukas 15 macht Jesus sich auf. Er macht sich auf. Einfach so. Er sucht es mit aller Leidenschaft. Und dann, wenn er es findet, macht er was? Er stellt keine Fragen. Es gibt kein Verhör. Sondern das Verlorene wird erstmal einfach auf seine Schultern gelegt. Er freut sich. Und er ist so froh, das Verlorene gefunden zu haben. Es gibt keine Nachfragen nach, warum ist das so? Und als er nach Hause kam, dann trommelt er alle Leute zusammen und sagt, boah, wie cool ist das? Dieses Schaf war verloren, warum auch immer. Dinge passieren, warum auch immer. Aber jetzt ist es da, jetzt liegt es auf meinen Schultern und da soll es hin. Da gehört es, freut euch mit mir. Und die Botschaft heute Morgen, ja, vielleicht steckst du in etwas drin. Und wenn dein Widersacher vor der Tür stehen und wenn du selbst vielleicht sogar noch verantwortlich dafür bist, wenn Dinge passiert sind und du bist schuld und wenn wir verhören würden, käme das raus. Vielleicht ist das so. Aber wenn dem so ist, dann ist dein bester Platz auf der Schulter von Jesus. Dann aus der Scham raus. Verschuldung ist eine schamhafte Situation. Das wollen wir nicht. Vielleicht bist du Gott untreu geworden, aber auch dann ist dein bester Platz bei Jesus. Wo denn sonst? Und denk gar nicht drüber nach, was für Fragen gestellt wird. Natürlich wusste ich, weil wir sind seit bald 40 Jahren verheiratet, als ich zu meiner Frau kam, ich wusste, sie wird nicht einfach runterkommen und wird meine Not lernen, sondern es gibt eine Rückfrage. Wenn ihr aber zu Jesus kommt, egal was ihr gemacht habt, das ist die Botschaft, das ist das Evangelium, egal woher er kommt, egal was passiert ist, Jesus stellt keine Rückfragen. Es gibt einen nachher, sündige nicht mehr, ja, keine Frage, aber erstmal auf die Schulter und zurück und Freude. Hey, du bist da, wie cool ist das denn? Wie auch immer unsere Umstände sind, vielleicht sind wir schon lange nicht mehr zu Jesus gerannt und haben ihm unser Herz ausgeschüttet, wie hier diese Witwe, die gebrüllt hat. Vielleicht wird es Zeit. Vielleicht wird es für dich Zeit. Weiter im Text. Die Witwe schildert Elisa nun ihre Not und ihren Mangel. Und Elisa antwortete mit einem Satz, den ich auch ein bisschen ausmalen will. Und es wäre nett, wenn wir diesen Satz uns heute Morgen auch einprägen würden, als Seelsorger, wenn andere Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich habe eine Not, aber auch für dich, wenn wir in Not stecken, ist der Satz cool. Nämlich, er fragt, was hast du in deinem Haus? Was hast du in deinem Haus? Ja, Vers 2. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sag mir, was hast du in deinem Haus? Und sie sprach, deine Magd hat nichts im Haus als eine Flasche Öl. Ganz kurz zur Flasche Öl, weil wir nachher nochmal drauf kommen. Die Ausleger sind sich eigentlich einig, das ist der letzte Rest, den sie aufbewahrt hat für ihren eigenen Tod. Also hier geht es nicht um Speiseöl, sondern hier geht es um ein Öl, das Menschen in einer kleinen Dosis, kleine Flasche aufbewahren für dann, wenn sie nicht mehr da sind. Ja? Und das ist das Einzige, was sie noch hat. Jesus fragt dich heute Morgen, was hast du in deinem Haus? Vielleicht stellt er auch euch als Gemeinde diese Frage, was habt ihr? Was habt ihr? Ist es nicht interessant, Wir kommen zu Gott mit unserer Not und unserem Mangel, wo wir benachteiligt sind, und wir erwarten seine Hilfe und wir erwarten sein Handeln, wir erwarten sein Wunder, wie er unser Problem löst. Und seine erste Frage ist: Was hast du in deinem Haus? Was hast du? Was hast du in deinem Leben, hey, dass wir zur Lösung unseres Problems, deines Problems, gebrauchen können? Ja? Maggie hörte von der Not da in Pakistan von den Christen und sie kam ins Gebet. Und witzig ist, die Antwort war so ähnlich: Was hast du? Hey, vielleicht kannst du ja was tun. Und dann kam auf einmal ein Typ und spendete aus dem Stegreif die ersten 4.000 Euro für diesen Verein. Und auf einmal hatte sie was. Sie hatte Bereitschaft, aber sie hatte etwas. Sie kam zu Gott und Gott fragte: Was hast du? Was hast du in deinem Leben, das wir für die Lösung gebrauchen können? Und dann vermehrt er es. Dann vermehrt er das, was wir haben. Er benutzt das, was er in unserem Haus findet. Du bist so und so, hast den und den Charakter, hast die Stärken, hast die Schwächen, die Vorlieben. Das kannst du gut, das kannst du sehr gut. Das ist deine Zeit, dein Budget von Zeit. Dann ist die Botschaft, dass Gott die Macht hat, daraus etwas zu tun. Er vermehrt, er ist der Verwandler. Erinnert euch, Johannes beschreibt es: Was ist das erste Wunder, das Jesus auf dieser Welt getan hat? Das ist das Wunder des Verwandelns. Das Wunder von aus Wasser Wein machen. Aus etwas, was nicht viel wert ist, hohen Wert. Jesus ist der Verwandler. Und das geschieht auch bei der Witwe und das geschieht, ich bin der Überzeugung, auch heute noch. Aber davor fragt er uns: Was hast du? Was hast du in deinem Haus? Warum fragt er das? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort: Weil immer etwas da ist. Weil immer etwas da ist. Etwas, das reicht. Das reicht, dass Gott es vervielfältigen kann. Du kommst zu Jesus mit lauter Selbstzweifeln oder Minderwertigkeiten, mit einer Lebensunlust, mit Niedergeschlagenheit, von Menschen abgelehnt. Und Jesus fragt dich: Okay, und dennoch, was hast du in deinem Leben, was hast du in deinem Haus? Etwas ist da, für Gott reicht es, daraus diesen äußeren Druck auf deinem Leben zu bewältigen. Und warum ist das auch cool? Weil es bei keinem von uns reicht, unser Leben für die Ewigkeit gut zu machen. Wir sterben alle an Krankheit. Irgendwann. Wir brauchen Jesus. Wir sind alle nicht ohne Schuld. Bei jedem Verhör, was ist, warum, gibt es irgendeinen Grund. Bei keinem von uns ist es anders. Aber Jesus ist der, der kommt und das, was da ist, benutzt. Und wenn das Letzte, was du in deinem Leben hast, das Wort Gottes ist, ich sprach vorhin davon, die Verse, die Jesus schon in dein Leben hineingelegt hat, der Heilige Geist, der schon längst in dir immer noch wirkt. Du hast Psalm 121 eben zitiert. Was ein cooler Psalm. Ich habe den meine Tochter, weil ich da immer mal drüber predige, hat den als Kennzeichen, 1:1. Wir machen in unserer Familie immer Psalmen als Nummern, nicht Geburtsdatum, sondern sie hat 1:1, ich habe 1:39, auch ein cooler Psalm. Warum? Weil sie in einer bestimmten Situation wusste: Ich erhebe meine Augen auf zu Gott. Ja, Angst vor den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Jesus. Und das hat sie erlebt und dann hat sie gesagt: Oh, das mache ich mir auf mein Kennzeichen, weil das will ich nicht vergessen. Irgendwas an Wort Gottes ist in dein Leben doch schon gelegt worden. Und das Wort Gottes sagt: Ich liebe dich. Egal, ob du blutüberströmt bist, ob wir krank sind, ob wir alt werden, ob wir Unlust haben, ob Menschen uns ablehnen. Ist doch Wurst, ob Peter dich ablehnt. Jesus liebt dich. Das ist ein Wort, das muss mit uns was machen. Etwas ist in unserem, etwas ist in unserem Leben, was Gott benutzen kann, um es zu drehen. Und noch etwas durchzieht die Schrift. Da heißt es in unserem Text, was hast du in deinem Haus? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kann es sein, dass wir manchmal viel zu sehr auf die anderen schauen? Manchmal schauen wir mehr auf die anderen, was der alles kann und was der in seinem Haus hat und merken gar nicht und betrachten gar nicht, was Gott uns eigentlich Gutes gegeben hat. Und wir wissen alle, x Predigten schon gehört, hey, das ist nicht in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Petrus kriegt einen Anschiss von Jesus, als er unbedingt wissen wollte, was mit Johannes ist. Warum? Was Jesus sagt, das geht sich an. Wir zwei haben unseren Deal. Ich bin dein Messias, ich bin dein Retter. Es ist egal, ob es den anderen gut geht oder schlecht geht oder besser singen kann oder größer. Hey, wir haben unseren Deal. Was hast du in deinem Haus? Also da wird Jesus auch ganz, ganz gezielt, ganz, ganz zu uns. Was heißt das für dich heute? Was kann das für uns als Gemeinde heißen? Natürlich stellt die Frage, was wir in unserem Haus haben, auch unsere Armut hervor. Weil wenn er sagt, was hast du, dann kann ich nicht sagen, mein Haus, mein Pferd, mein Auto, meine Schönheit, sondern häufig ist es eben, ich habe nur noch die letzte Flasche. Aber so ist Jesus. Wir erinnern uns alle an das, jede Wette, habt ihr das schon im Kopf, dass die Frage auch an die Jünger ging, als die vielen Menschen Essen brauchten. Ja, natürlich. Aber diese Szene gibt es auch schon im Alten Testament. Was hast du? Ja, und da war es ja auch so, wo Jesus sagt, okay, gebt ihr ihn zu essen. Und dann kommt einer von den Jüngern und sagt, hey, wir haben, aber dann kommt der Satz, aber was ist das schon? Und dann lässt Jesus die Leute sitzen und aus dem, was ist das schon, speist er 5000 Leute. Wie cool ist das? Und ich bin überzeugt, dass Gott der gleiche ist heute wie damals. Und dass er mit dem, was ihr als Gemeinde Gott gebt, das gleiche ernten werdet. Elisa lässt die Frau das Wenige bringen und Gott vermehrt es. Jesus ist der Verwandler. Damals und heute, und ich bin der Überzeugung in alle Zukunft, bis wir bei ihm sind. Leben wir nicht oft so, als hätten wir nichts in unserem Haus? Wir leben so, als könnte unser Gott unsere Gaben und unsere Zeit nicht verwandeln, als könnte er nicht durch uns die Welt retten. Aber die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und wir sind Baptisten. Wir glauben, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Wir wollten Ortsgemeinde, wir wollten die Schar der Gläubigen zusammenbringen, die die Welt rettet. Wir sind der festen Überzeugung, dass dem so ist. Daran hat sich nichts geändert. Was hast du in deinem Haus an Zeit, an Geld, an Leidenschaft, an leere Krüge und Schüsseln? Aber die Geschichte geht weiter. Ich muss mich auch etwas beeilen. Er sprach, geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Auch das ist ein tolles Bild für unsere Erlösung. Gottes Hilfe, seine Rettung und Vergebung sucht leere Gefäße. Jesus sagte einmal, so kann ein Reicher nicht ins Himmelreich kommen. Deine Erlösung kann uns nur erfüllen und befreien, wenn wir leer sind. Ohne Stolz, ohne Verdienst, wenn wir etwas ihm hinhalten, was leer ist. Seine Gnade trifft uns in genau dieser Situation der Witwe. Schulden, keine Perspektive. Wir können unsere Schuld vor Gott nicht begleichen. Wir können uns nicht erlösen. Aber Gott kann. Und er tut es. Und dann setzt er dieses Wort, aber nicht zu wenig. Merkt euch diesen Satz, wir nehmen den nächsten Vers noch mit dazu und dann wird es ein bisschen haarig. Da heißt es, und geh ins Haus, schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Der Weg der Vermehrung war wie? Was entdecken wir in dem Text? Der Weg, Not zu lindern, geschah wie? Es musste ausgegossen werden. Es musste benutzt werden. Gott wollte, dass die Witwe beteiligt war an der, irgendwie beteiligt war an dem, an der Lösung von ihrem Problem. Das hat sie in ihrem Haus. Sie musste den Krug im Glauben hochheben. Sie musste davor leere Gefäße, in denen Gott seinen Segen ausgießen konnte, besorgen. Meint ihr nicht, dass sie die Nachbarn komische Fragen gestellt hat? Für was brauchst du jetzt so viel Zeug? Wieso brauchst du Gefäße? Wieso brauchst du Vasen und Eimer und was es auch immer damals gab? Schon das Ausleihen, also das Vorbereiten war eine Aktion. Ein damit rechnen, dass Gott jetzt was tut. Weil schon die Vorbereitung drückt vielleicht ein Glaubenslevel aus. Das war kein rührseliges Waden, oh Herr, schenk endlich Erweckung, sondern das war eine Handlung. Als wir die Gemeinde gegründet hatten, vor 30 Jahren bei uns in Ketzerbach, da war eine der schwierigsten Entscheidungen, welchen Stuhl kaufen wir. Wir waren arm, wir hatten leider keine Tradition, auch kein Grundstück. Wir legten mit 20 Personen halt unser Geld zusammen und da war nicht viel da. So, und dann haben wir einen Stuhl gekauft, als wir das erste ersten Gemeinderäume. Und dann hatten wir, ich weiß noch, wie heute in unserem Hof, alle aufgestellt, wir hatten das alles organisiert, wir nannten sie CZW-Stühle, das war das christliche Zentrum, die hatten so Plastikschalen für 18 Mark damals, bis hin zum teuersten. Das war ein Stuhl, der stand in der Oper von Gera und den habe ich irgendwie organisiert und der war schweineteuer. Und ich weiß noch, wie alle kamen und jeder saß dann so und rückte dann so, ah ja, der ist auch was, auch geht ja, was kostet der? Und für welchen Stuhl haben wir uns entschieden? Für den teuersten. Mit welcher Begründung? Ich habe immer gesagt, irgendwann kommt mein Banker in diese Gemeinde und wir machen genauso lange Gottesdienste wie ihr, dann soll der bequem sitzen. Der soll gar nicht merken, dass er 1,5 Stunden vielleicht noch mehr auf einem Stuhl sitzt. Also wir planten im Voraus, wen Gott alles zu uns schickt und deswegen musste das der beste Stuhl sein. Steht ihr? Das ist so, wie die Witwe, die rausgeht, sie musste in der Vorbereitung das organisieren. Ja, da entstand schon Glauben. Als wir jung waren, so jung wie ihr, manchmal macht man da verrückte Dinge, ich weiß, wir hatten so eine Teestube und wir waren in der Gemeinde Frankfurt-Höchst eine sehr, sehr erweckliche Jugendarbeit. Wir hatten eine Jugendarbeit von 150, manchmal 200 Leute, also alles zusammen. War richtig, also jede Woche hat sich da jemand bekehrt. Und wir haben eine Teestubenarbeit gemacht damals. Ihr werdet fragen, was ist eine Teestube? Ich glaube, hier im Norden haben wir jetzt irgendwo mal eine Teestube gesehen. Bei uns früher war das so, du machst dann Raum auf, schließt auf, gibst Tee umsonst und willst mit Leuten quatschen über Jesus. Und da war jeden Abend war da was. Und ich weiß noch, als wir jung waren, ja, so 19, 20, 21, wir hatten so eine Erwartung, hey, heute Abend passiert was. Und dann sind wir tatsächlich, fragt mich, also theologisch fragwürdig, aber wir sind von jedem Stuhl zu Stuhl gegangen und haben hier gestanden und dachten, hey, hier sitzt nachher jemand. Und wenn wir predigen und es dauert zu lange, der hier sitzt, oh Herr, segne ihn. Und dann sind wir zunächst, und dann liefen der Mitarbeiterkreis dort rum. Ah, gut, dass uns die Ältesten nicht gesehen haben, die hätten gefragt, was macht ihr da eigentlich, ist das schriftgemäß? Ich weiß es nicht, aber heute weiß ich, das war schon Erwartungshaltung. Also wir gingen hin und sagten, hey, an diesem Sonntagmorgen kommt der Heilige Geist und tut etwas. Und so ist es ja auch, die Frau musste rausgehen und machte schon irgendetwas, das ausdrückte von ihrem Glauben, hey, glauben wir das heute Morgen, dass in euren Gottesdiensten Herzen bewegt werden. Dementsprechend müssen wir vorbereitet sein und dementsprechend können wir auch planen. Sagen, oh Herr, du bist derjenige, der vervielfältigt und du bist für das Besorgen und zur Verfügung stellen der leeren Gefäße verantwortlich. Vor der Vermehrung und dem Segen steht das Arrangieren von Möglichkeiten. Bin ich der festen Überzeugung, dass das wahr ist. Manchmal passiert es anders und Gott tut trotz uns etwas, aber meistens ist es so. Was sind deine Gefäße, die du zum Füllen bereit machen solltest? Okay, springen wir zum letzten Punkt. Ein ernstes Wort noch am Ende. Und als die Gefäße voll waren, heißt es, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Und er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Mein letztes Bild aus diesem Text, ich finde es so ein cooler Satz, da stand das Öl. Da hört es auf, es stand, es ging nicht mehr weiter. Welch trauriger Satz und Warnung auch an uns. Es gibt keinen Grund, warum das Öl aufhört zu fließen, warum der Segen Gottes aufhört zu fließen. Es gibt keinen Grund, außer Gott findet keine Gefäße mehr. Es gibt keinen Grund. Wir sind Gottes Gefäße, unser Leben, wir als Gemeinde, das ist unser Auftrag. Die einzige Ursache, warum das Öl stand, lag in dem Mangel an Gefäßen. Liegt hier vielleicht die Ursache für, warum du und ich die Erfüllung von so mancher Verheißung Gottes nicht mehr so erleben, wie wir in unserem tagtäglichen Erleben? Warum wir als Gemeinde zu wenig Taufen haben, weniger sehen, wie Menschen zum Glauben kommen, weniger Ehen geheilt werden, Versöhnung geschieht, zerbrochene Herzen wieder fröhlich werden. Was, wenn die Witwe noch mehr Erwartung gehabt hätte? Was, wenn wir mehr Erwartungen hätten an einen handelnden Gott? Vielleicht ist das ein Grund, warum manchmal wir Christen, vielleicht in eurer Gemeinde nicht so, aber wenn ich Land auf, Land ab bin, auch in meiner eigenen Gemeinde, warum wir wenig Segen sehen, warum das aufhört, weil wir zu wenig Gefäße haben, die wir Gott hinhalten, zu viel müdes Bibel lesen, zu wenig mit dem Wort Gottes beschäftigen und uns inspirieren lassen von der Power, die das Wort Gottes hat. Leben wir nicht oft so, als ob wir nur noch unser Reserveöl im Schrank haben, manche Christen. Und das soll unser Haus auch nicht verlassen, sondern das behüten wir, bis wir tot sind, ja, für den Tag unserer, und nicht so verschwenderisch. Da ist die Gemeindegründerin, die Margaret Meyer, für mich schon einfach ein Vorbild, die mit 70 verschwenderisch umgeht mit ihrem Leben. Deswegen am Ende das warnende Wort, da stand das Öl, das soll mir nicht passieren und es soll auch euch nicht passieren. Wie bei Elisa fordert uns Jesus heraus, aufzustehen und uns als leere, lebendige Gefäße ihm zur Verfügung zu stellen. Warum? Weil er vermehrt, weil er unser Messias ist und er unser Retter ist. Und dann können durch unsere Gefäße die Welt ein bisschen besser passieren, gemacht werden. Hier bei euch in Iren, in Kelsterbach, in Frankfurt, in Pakistan. Durch die gefüllten Gefäße werden Kinder befreit. Kommen eure Kinder zum Glauben. Und ihr werdet begleitet, bis ihr einst zum Herrn eingeht. Möge Gott uns gnädig sein. Amen. Lasst uns beten.